SWR 2 Lesenswert Magazin.
Heute mit Anja Höfer. Geschichten aus Baden, Bochum, Berlin und anderswo. 5 neue Bücher deutschsprachiger Autorinnen und Autoren stellen wir heute vor. Einer von ihnen ist Dirk von Lozo, Sänger der Band Tokotronic. Mit ihm spreche ich gleich über sein Buch Aus dem Dachsbau. Und von Tokotronic kommt heute auch die Musik aus dem Album Pure Vernunft darf niemals siegen.
Pure Vernunft darf niemals siegen. Wir brauchen dringend neue Lügen, die uns durchs Universum leiten und uns das Fest der Welt bereiten, die das Delirium erzwingen und uns im schönsten Schlummer singen, die uns vor stumpfer Wahrheit warnen und tiefer Qualen sich erbarmen, die uns in Bambuskörben wiegen. Pure Vernunft darf niemals siegen.
Musik von Tokotronic. Die Nachtseiten der Vernunft. Wahn, Traum, Exzess faszinieren Dirk von Lozo, den Sänger und Texter der Band. Davon erzählt er auch in seinen autobiografischen Miniaturen aus dem Dachsbau, die wir gleich im Gespräch mit ihm vorstellen. Von einem besseren Leben träumt die Ich-Erzählerin in Anke Stellings neuem Roman Schäfchen im Trocknen, der uns ins Baugruppenmilieu des Prenzlauer Bergs führt. Norbert Zehringers Roman Wo wir waren, der ein ganzes Jahrhundert umspannt, erkundet das Wesen von Heimat und Fremde. In Berlin, kurz vor dem Mauerfall, spielt Frank Gosens neuer Roman Kein Wunder. Und Sascha Stanišić, geboren im ehemaligen Jugoslawien und inzwischen in Deutschland lebend, erzählt in Herkunft von der Suche nach den eigenen Wurzeln und dem Heimischwerden in der Sprache.
Ich denke an das, was du empfiehlst. Talent borrows, genius steals. An das, was du mir anvertraust. Wähl dir deine Fallen aus. Ich glaube, ich kann's erst jetzt verstehen. Wir müssen durch den Spiegel gehen. Danke auch für den Versuch. Das hier ist kein Wörterbuch.
Können Wörter, kann die Sprache zur Heimat werden, wenn man sich mit der Suche nach den eigenen geografischen Wurzeln schwer tut? Die Heimat von Sascha Stanišić existiert nicht mehr, zumindest nicht mehr in ihrer alten Form. 1978 kam er im ehemaligen Jugoslawien zur Welt, das dann der Krieg zersplitterte. Mit seinen Eltern kam Stanišić nach Deutschland, lernte eine neue Sprache und die unendlichen fantastischen Möglichkeiten der Literatur kennen. In seinen Erzählungen schlagen sich seine heimatlosen Helden oft mit dem Mut der Verzweiflung durchs Leben. Stanišić wurde vielfach für seinen ungeheuren Sprachwitz ausgezeichnet und wer ihn mal auf der Bühne erlebt hat, der weiß, dass er gar nicht anders kann, als zu erzählen. Herkunft heißt sein neues Buch, eine Sammlung von Geschichten, Erinnerungsbuch und Poetologie in einem, meint unser Kritiker Ulrich Rüdenauer.
Der Held dieses Buches, der kein anderer ist als der Autor Sascha Stanišić selbst, wird am 7. März 1978 in Visegrad an der Drina geboren. Noch in jenem Land, das ein Versprechen sein sollte, eine Utopie für das friedliche Zusammenleben verschiedener Völker, Jugoslawien. Mit dieser Vision ging es bekanntlich nicht gut aus. Anfang der 90er Jahre zerriss Jugoslawien, der Krieg zerfetzte Städte, Dörfer und Biografien. Der damals 14-jährige Sascha Stanišić verließ 1992 mit seinen Eltern die Heimat, die plötzlich implodiert war. Im Heidelberger Emmertsgrund fand er ein neues Zuhause, in Deutschland eine neue Sprache. Was blieb? Mutter und Vater, die Großmutter Christina, die Mutter des Vaters, Nena, die Mutter der Mutter, die aus Nierenbohnen die Zukunft las. Erinnerungen an ein untergegangenes Land, einen Sozialismus, der müde geworden war, einen Nationalismus, der, wie man gerne sagt, sein grausames Haupt erhob. Was aber bedeutet das für das eigene Ich? Wie lässt sich die Frage beantworten, wer man selber ist?
Also doch, Herkunft, wie immer, dachte ich und legte los. Komplexe Frage. Zuerst müsse geklärt werden, worauf das Woher ziele. Auf die geografische Lage des Hügels, auf dem der Kreissaal sich befand? Auf die Landesgrenzen des Staates zum Zeitpunkt der letzten Wehe? Provenienz der Eltern? Gene? Ahnen? Dialekt? Wie man es dreht. Herkunft bleibt doch ein Konstrukt.
Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass alle Bücher von Sascha Stanišić, der sich die deutsche Sprache wie ein Liebhaber im Sturm erobert hat, die Frage nach der Herkunft ironisch drehen und wenden. Sein neuestes aber trägt dieses ominöse, schwer fassbare Wort programmatisch im Titel. Herkunft ist eine Mischung aus Memoir und Fabulierkunst.
Meine Familie lebt über die ganze Welt verstreut. Wir sind mit Jugoslawien auseinandergebrochen und haben uns nicht mehr zusammensetzen können. Was ich über Herkunft erzählen möchte, hat auch zu tun mit dieser Disparatheit, die über Jahre mitbestimmt hat, wo ich bin. So gut wie niemals dort, wo Familie ist.
Herkunft setzt Stanišićs erzählerische Reflexion fort, die vor 2 Jahren mit seinen Poetikvorlesungen in Zürich zwar nicht ihren Anfang genommen, aber doch einen poetologischen Rahmen bekommen haben. Das Buch erzählt im verführerischen Stanišić-Ton, der auch die schmerzvollste Erkenntnis noch in eine leichte, sprachspielerische Melodie verwandelt, von seiner Familie und von Wahlfamilien. Es erzählt vom Weggehen und Ankommen, von Begegnungen und Spurensuchen. Das Verstreute wird zumindest in der Sprache wieder zusammengesetzt. Eine Geschichte etwa handelt von einer Fahrt in die bosnischen Berge, einer Reise zu den Ahnen, hinein in ein Schattenreich, in dem das Anekdotische neben dem Mythischen besteht.
Auf fast jedem Grabstein, auf fast jedem Grabholz stand mein eigener Nachname, und von den kleinen Fotos blickten sie mich an, stolz oder verlegen.
Heimat und Herkunft entstehen im Schreiben, aber das Schreiben selbst ist in Bewegung. Einen festen Ort gibt es weder für den Autor noch für die Figuren in den bisher erschienenen Büchern. Sie sind auf der Flucht, und auch die Sprache von Stanišić hat etwas Ruheloses. Es zieht seine Sätze mal dahin, mal dort, immer aber ins Offene. Vielleicht ist dieser assoziative, höchst lustbetonte Zugang zur Literatur, der aus dem Mündlichen kommt, überhaupt das Besondere an den Büchern dieses Autors. Auch für seine neue, autobiografische, sich aus vielen Erinnerungsfragmenten zusammensetzende Erzählung gilt das.
Diese Geschichte beginnt mit dem Befeuern der Welt durch das Addieren von Geschichten. Nur noch eine, nur noch eine. Ich werde einige Male ansetzen und einige Enden finden. Ich kenne mich doch. Ohne Abschweifung wären meine Geschichten überhaupt nicht meine. Die Abschweifung ist Modus meines Schreibens. My own adventure.
Das macht Herkunft auch für die Leser zu einem Abenteuer. Wie der Erzähler sich zwischen seinen eigenen früheren Ichs bewegt, ist höchst suggestiv. Er besucht in Gedanken und in der Wirklichkeit die Kindheitsorte, an denen etwas Existenzielles vermutet und doch nicht recht gefunden wird. Stanišić erzählt von der Initiation des Erzählers im Kreis der Freunde, die sich in Rollenspielen ihre entgrenzten Fantasieräume eroberten. Er schreibt mit großer Hingabe von einem zentralen Ort der Jugendzeit, einer Aral-Tankstelle, an der sich die Jugendlichen im Emmertsgrund treffen. Und er schildert, fast ist das ein eigener kleiner Bildungsroman, den Übertritt in eine andere kulturelle Sphäre, ohne dabei aus der früheren jemals ganz zu verschwinden. Er zeichnet leichthändig Bilder und schafft es wie nebenbei, eine kleine Soziologie des Heidelberger Bürgertums zu entwerfen.
Ich jobbte im Café Burkhardt in der Friedrich-Ebert-Gedenkstätte. Was die Aral für die Jugend Emmertsgrunds war, war das Burkhardt für die Altstadt. Ein Universum in der Nussschale mit getäfelten Wänden. Alle kamen sie. Der SPD-Kreisverband, um mal wieder eine verlorene Wahl in Grauburgunder zu ertränken. Diabetiker-Omas fächelten sich gegenseitig Luft zu nach dem 2. Stück Schwarzwälder Kirsch. Orientalistik-Studenten sprachen Arabisch und aßen dazu Semmelknödel.
Ein Fixpunkt in diesem Selbstvergewisserungsbuch, auch im poetologischen Sinne, ist die Großmutter. Ihrem Andenken ist dieses Buch auf gewisse Weise gewidmet. Ihr Versinken in der Demenz versucht der Enkel aufzuhalten durch Sprache. Immer wieder setzt er an, reiht Geschichte an Geschichte, Ende an Ende. Die Literatur nämlich, das weiß Stanišić gut, ist der Wirklichkeit im Erfinden einer anderen, freundlicheren Realität weit voraus. Herkunft also ist ein Füllhorn an Erzählungen, ein poetisches Plädoyer mithin für das Vieldeutige, Vielsprachige, Vielstimmige, für das Abschweifen und Verlorengehen, das alleine ein Gefundenwerden zu ermöglichen scheint.
Meine Rebellion war die Anpassung. Nicht an eine Erwartung, wie man in Deutschland als Migrant zu sein hatte, aber auch nicht bewusst dagegen. Mein Widerstreben richtete sich gegen die Fetischisierung von Herkunft und gegen das Phantasma nationaler Identität. Ich war für das Dazugehören. Überall, wo man mich haben und wo ich sein wollte. Kleinsten gemeinsamen Nenner finden genügte.
Auf die Frage nach der Herkunft gibt es keine eindeutige Antwort, nur Geschichten. Und wer Geschichten erzählt, ist kaum anfällig für die obskuren Heilsversprechen von Nationalisten und sogenannten Identitären. Wer klug ist, weiß ohnehin, dass Identität kein Kleidungsstück ist, in das man einmal hinein und nie wieder hinausschlüpft, sondern vielmehr eine komplexe Mixtur aus Herkunftsmythen, Erzählungen, Erfindungen, Sehnsüchten, Begierden, Ängsten und Widersprüchen. Und das gilt nicht nur für einen in Bosnien geborenen deutschsprachigen Autor. Es gilt für uns alle.
Ulrich Rüdenauer über Herkunft von Sascha Stanišić. 360 Seiten erschienen bei Lukterhand. Unser Buch der Woche. Mehr dazu online unter swr2.de.
Im Blick zurück entstehen die Dinge, die unsere Liebe an uns binden und uns zu jenem Stirne sich verschlingen. Im Blick zurück entstehen die Dinge. Im Blick nach vorn entsteht das Glück. In höchsten Höhen, wo wir schwinden. In tiefste Tiefen und zurück.
Musik von Tokotronic. 1993 betraten die drei Musiker in Trainingsjacken die Festivalbühnen und sangen Lieder, die zu Slogans wurden. Ich möchte Teil einer Jugendbewegung sein. Ich wünschte, ich würde mich für Tennis interessieren. Oder ich verachte euch wegen eurer Kleinkunst zutiefst. Sogar das FAZ-Feuilleton war zeitweise unterwandert von Tokotronic-Fans, sodass die Überschriften regelmäßig Songzeilen der Band zitierten, was ziemlich lustig war. Inzwischen sind sie zu viert. Im letzten Jahr ist mit Die Unendlichkeit das 12. Album der Band erschienen. Und der Sänger und Songschreiber der Band, Dirk von Lozo, hat jetzt sein erstes Buch vorgelegt. Aus dem Dachsbau, das sind literarische Miniaturen, alphabetisch geordnet von A wie ABBA bis Z wie Zeit. Mit diesen Begriffen umkreist Dirk von Lozo im Blick zurück Menschen, Momente und Dinge seines Lebens. Und es ist natürlich auch eine Reise in den Kosmos der Tokotronic-Songs. Ich freue mich sehr, dass er auf ein Glas Cola Zero vorbeigekommen ist. Herzlich willkommen, Dirk von Lozo.
Hallo.
Coca-Cola ist auch ein Eintrag in Ihrem Buch gewidmet. Die gab es bei Ihnen zu Hause im badischen Offenburg nicht, oder?
Nein, ich bin 1971 geboren und da galt Cola noch als ein wahlweise sehr, sehr ungesundes Getränk, was ich nicht bestätigen kann. Oder in noch politisierteren Kreisen als Imperialistenbrause. Deshalb war das nicht so gerne gesehen. Aber ich habe natürlich als Kind Cola schon sehr geliebt, wie fast alle Kinder, und liebe es aber immer noch.
Schreiben tun Sie schon lange, Songtexte und auch Texte zur zeitgenössischen Kunst. Wie kam die Idee zustande, jetzt literarische Prosa zu schreiben?
Ja, das ist richtig. Ich habe ungefähr 10 Jahre lang für die Zeitschrift Texte zur Kunst geschrieben. Kunstkritiken hauptsächlich oder auch Gespräche. Habe das aber vor ungefähr 7 Jahren aufgehört, kam irgendwie nicht mehr so richtig dazu. Die Musik hat doch zu viel Platz eingenommen und habe mich aber gefreut, dass ich jetzt über das Schreiben an dem Album Die Unendlichkeit, was autobiografisch grundiert war, für mich ein bisschen den Weg zurückgefunden, wieder Prosatexte oder eben Nicht-Songtexte zu schreiben. Und das habe ich dann so ein bisschen für mich erstmal gemacht, so als Notizen und als kurze Stücke. Und in der Zeit war ich viel unterwegs, bin auch gereist Und das hat sich irgendwie dann zu diesem Büchlein verdichtet.
Und eben diese Form nach Art eines ABCs, die lag erstmal näher als gleich ein Romanwerk.
Ja, weil ich glaube, ein Roman zu schreiben ist sehr, sehr anders als Songtexte zu schreiben. Es gibt viele Musiker, die Romane schreiben. Und das ist auch toll, dass Leute das machen. Nur ich könnte es nicht, weil ich glaube, es ist viel weiter davon entfernt, als man denkt. Aber diese enzyklopädische Form, diese Stoffsammlung von ganz unterschiedlichen Texten, manche sind ja wirklich autobiografisch und darstellungsrealistisch, manche sind lyrisch, poetisch, fantastisch oder magisch, manche sind essayistisch, weil sie eben zum Beispiel über Filme sich drehen oder über andere Künstler, Künstlerinnen. Das ist ein bisschen ähnlich wie ein Album zusammenzustellen oder wie eine Playlist, würde man moderner sagen, wo man unterschiedliche Musikstile miteinander kombinieren kann und wo man sagt, die Ähnlichkeiten sind assoziativ gestaltet. Und das liegt mir, dieses so ein bisschen, diese Texte sozusagen zu kuratieren oder zusammenzustellen, das liegt mir jetzt mehr als einen Spannungsbogen oder eine Narration mit Figuren zu entwerfen. Dafür bin ich nicht so talentiert.
Sie erzählen von Menschen, Dingen ihres Lebens. Mir ist aufgefallen, dass es im Buch vor allem von Tieren nur so wimmelt. Also schon im Titel taucht der Dachs auf, fast auf jeder Seite kreuzt entweder ein Fuchs, huscht ein Eichhörnchen durchs Bild. Es gibt Biber, Spechte, Raben, Meisen, Eulen, ein Plüsch-Walross, ein Stoffäffchen und sogar einen Operettenbären. Was zieht Sie zu den Tieren?
Ja, das ist wirklich interessant, dass Sie das sagen, weil ich mich selber nicht als ausgewiesenen Tierfreund bezeichne.
Das ist erstaunlich.
Also ich habe überhaupt nichts gegen Tiere, aber ich bin jetzt auch kein, ich drehe da jetzt nicht total durch, wenn ich die sehe. Aber ich mag Stofftiere sehr gern. Ich habe eine große Stofftiersammlung, also vielleicht sind das meistens, die Tiere, die in dem Buch vorkommen, sind vielleicht eher Mischwesen zwischen Mensch und Tier, wie es auch Comicfiguren sind. Oft sind Stofftiere ja auch, haben ja Stofftiere eher was mit Comicfiguren zu tun. Und diese Mischwesen sind es, die mich interessieren, weil sie sind vielleicht, man hat das Gefühl, sie sind so festgefrorene Transformationen. Halb Mensch, halb Tier, halb Spaßfigur, halb Cartoon-Character. Und auch Sprache ist ja etwas, was sich permanent transformiert und sich wandelt und auch den Gedankenfluss verwandeln kann. Also vielleicht liegt es daran, dass diese Tiere deshalb in dem Buch so prominent vorkommen.
Ich hatte auch irgendwie den Eindruck, dass es manchmal so Gefährten gegen die Einsamkeit
ja, sind. Ja, das auch. Ich kann mich sehr schnell einsam fühlen, innerhalb von Sekundenbruchteilen und habe große Angst davor, weil das Momente sind, wo man so ein bisschen ins Bodenlose sinken kann. Und diese Figuren, diese Gestaltwandler oder Mischwesen sind eine Art Dämonen, Beschützer oder Leute, die einen durch diese Abgründe führen können.
Mischwesen, haben Sie gerade schon gesagt, in Ihrer Offenburger Jugend waren es dann auch die Aliens, die Sie sehr fasziniert haben. Sie haben Science-Fiction- und Horrorfilme geguckt oder wollten es, konnten nicht reingehen. Ja. Also das hat Sie sehr angezogen schon damals.
Ja, ich meine, das liegt daran, dass ich eben, ich bin 71 geboren, Ende der 70er Jahre kamen zwei Science-Fiction-Film-Meilensteine heraus. Star Wars natürlich, der alle Kinder meines Alters bis heute als Multikonzern, ich weiß nicht, Lego, Disney und sowas, ja, also prägt und Eltern in den Wahnsinn treibt. Und das hat ja damals seinen Anfang genommen. Also ich bin ein bisschen Generation Star Wars, aber auch Alien von Ridley Scott mit diesen wahnsinnig bizarren Alien-Kreationen von dem Schweizer Künstler, Airbrush-Maler H.R. Giger. Und das war etwas, was mich als Jugendlicher fasziniert hat, hat mich in meinen Albträumen verfolgt.
Es kam ja tatsächlich fast zu so Wahnvorstellungen, dass ihre Eltern sich schon Sorgen machen
müssen. Ja, das ist richtig, weil mich das eben so fasziniert hat, dann wollte ich das unbedingt sehen. John Carpenters wirklich wundervoller Film The Thing wäre auch noch zu nennen. Und bei mir haben schon sozusagen die Aushänge in den Kinoschaukästen gereicht, um diese Albträume hervorzurufen. Da hat man sich natürlich die Nase dran plattgedrückt, wenn man aus dem Kinderfilm kam. Das war eine Zeit, in der solche Phantasmagorien en vogue waren und ja auch wirklich zur Meisterschaft im Film gebannt wurden.
Sie sind dann aus der badischen Provinz in die Großstadt gegangen, erst nach Hamburg, wo Tokotronic gegründet wurde. Heute leben Sie in Berlin. Sie scheinen allerdings immer noch magisch angezogen zu sein von dem, was man öde Orte nennen könnte. Sie haben mit Tokotronic die langweiligste Landschaft der Welt besungen. Es geht um Supermarktparkplätze, Kreisverkehre, Rastplätze, Unterführungen. Und das beschreiben Sie auch sehr oft in Ihrem Buch. Was fasziniert Sie an diesen eigentlich ja Nicht-Orten?
Also zunächst genau das, dass es Nicht-Orte sind. Das ist ja eine Wortschöpfung von Marc Augier, einem französischen Soziologen, glaube ich. Und er hat dieses Buch geschrieben, Orte und Nicht-Orte. Das ist ein sehr faszinierendes Buch. Also dass es Orte gibt, die keine Places sind, Orte, an denen man sich zu Hause fühlt. Das wäre jetzt sozusagen im gegenwärtigen Heimatdiskurs, würde man das benutzen. Und auch keine Spaces, das wären die neutralen Orte, sondern eben Nicht-Orte. Orte, die sich noch nicht mal als Orte im eigentlichen Sinn qualifizieren. Das finde ich schon sehr, sehr interessant. Einfach als Gedankenspiel. Und der zweite Grund ist, als Rockband, das muss man einmal sagen, ist man sehr oft mit solchen Orten konfrontiert. Eben diesen Raststätten, Verkehrsinseln. Oft sind auch die Rockclubs, in denen man spielt, in solchen Orten, Industriegebieten etwa oder in der Peripherie irgendwo angesiedelt. Und ich gehe sehr oft und sehr, sehr gerne vom Hotel zu Fuß zu dem Club, wo wir spielen. Und wenn das irgendwie geht, auch wieder zurück, weil das die einzige Zeit ist, wo man frische Luft kriegt und auch ein bisschen Bewegung abseits von dem Auftritt. Und da entdeckt man sehr viele von diesen Nichtorten, eben diesen Bahnunterführungen, Autobahnen, weiß ich nicht, Zubringern, unter die man irgendwie und Waldstücken brachen. Und das fasziniert mich ungemein.
Sie verlieren sich auch durchaus gern darin, oder?
Absolut.
An einer besonders schönen Stelle im Buch heißt es, es war unheimlich, zwischen Möbelstücken aufzuwachsen, die über Jahrhunderte hinweg die gedämpfte Stimmung eines Sonntagnachmittags in sich konserviert hatten. Nachts entstiegen ihnen Gespenster. Also diese Nachtseite der Vernunft, die scheint sie auch sehr zu interessieren und anzuziehen, dass surreale Träume, die Begriffe Ekstase und Hysterie kommen auch in ihrem Alphabet vor. Das klingt sehr nach Dekadenz. Ist das eine Epoche, zu der Sie sich stark hingezogen fühlen?
Absolut. Das ist mein literarisches Steckenpferd und auch kunstgeschichtlich. Ich liebe vor allem französische Dekadenzliteratur, Joriscal Huysmans.
Es gibt ja einen Song gegen den Strich.
Genau.
Ja.
Und natürlich Baudelaire, weil dort auch immer eine Kunsttheorie mit verhandelt wird. Bei Huysmans das Dekorative. Baudelaire war auch selber Kunstkritiker. Und ich mag symbolistische Malerei, weil es Grenzfälle sind, weil man nie ganz genau weiß, ist es eigentlich gut oder ist es schlecht. Weil viele dieser Malereien, zum Beispiel von Fernand Knopf oder Gustave Moreau, gehen so ins Kitschige. Aber natürlich sind sie meisterhaft gemalt. Also man kann ihm schon handwerkliches Geschick und großes Können attestieren. Und teilweise sind sie auch sehr modern, weil es ganz eigenartige Blickwinkel und Perspektiven gibt in diesen Malereien. Das gilt aber genauso für die Literatur. Und gleichzeitig sind sie aber auch fast schon reaktionär, weil sie so eine vereiste, verstaubte Welt irgendwo oder eingesponnene Welt schildern. Und das finde ich an dieser Epoche faszinierend.
Wie würden Sie sagen, verhält sich das Buch, das ja viel Autobiografisches enthält, zu den Songtexten von Tokotronic, die ja gerade eine besondere Vieldeutigkeit und Rätselhaftigkeit auszeichnet?
Ich würde sagen, es sind eben ganz unterschiedliche Textsorten. Und die gibt's auch bei Tokotronic. Zum Beispiel das letzte Album ist sehr, sehr stark autobiografisch geprägt und auch darstellungsrealistisch eigentlich. Es ist auch ganz einfach. Aber es gibt eben auch diese versponnenen, surrealen, bisschen ins Magische gehenden oder dekadenten oder dandyhaften oder abstrakten Texte. Und so finde ich es ehrlich gesagt auch ein bisschen bei dem Buch. Es gibt eben Texte, die ganz einfach sind, mit ganz einfachen Worten, teilweise sehr drastische und entsetzliche Vorgänge beschreiben, wie den Tod meines Jugendfreundes Alexander oder sehr traumatische Vorgänge. Und es gibt Texte, die so ein bisschen ja lyrisch versponnen, teilweise auch grotesk, humoristisch sind und wo man mehr so der Fantasie verpflichtet sind, wo man sagt, hier kann man auch mal abschweifen und da wird es ein bisschen abgedreht.
Hatten Sie beim Schreiben auch literarische Vorbilder im Kopf? Sie erwähnen ja den Schriftsteller Peter Kurzeck im Buch.
Ja, Peter Kurzeck ist ein Schriftsteller, den ich erst vor ein paar Jahren entdeckt habe und der mich ungemein fasziniert. Erstens, weil er in Deutschland nicht so wahnsinnig bekannt ist, jedenfalls nicht so bekannt, wie er eigentlich sein müsste, obwohl er einer der größten deutschen Schriftsteller überhaupt ist. Er hatte ein wirklich waghalsig hysterisches Projekt, jeden Tag seines Lebens aufzuschreiben und alle Wege, die er geht, in einem riesigen Romanwerk, das sollte heißen Das alte Jahrhundert, wovon aber nur 3 Bände erschienen sind. Einer davon ein 1000-Seiten-Band, der ist Vorabend, wo es, wie man erwähnen muss, allein 80 Seiten lang nur um das Weltbild der Igel geht. Also da deutlich vielleicht eine Parallele. Also das wäre ein deutscher Schriftsteller, der mich sehr fasziniert hat, der mehr für diese autofiktionale Seite steht. Und ein Name würde mir einfallen, weil es eine Literatur ist, die mir sehr, sehr nahe steht. Das ist der südamerikanische Schriftsteller, südamerikanisch-französisch, Julio Cortázar. Auch bei ihm finden übrigens Tiere sehr oft, spielen oft eine Rolle. Und die Welt gleitet oft so ein bisschen ab ins Magische. Und das sind natürlich Meister, diese Leute. Da kommt man nie ran, aber man kann sich so ein paar Tricks abgucken.
Zum Schluss müssen wir noch über den Tropfenfang reden. Das Wort habe ich erst in Ihrem Buch gelernt. Da berichten Sie ja von einem ganz schlimmen Töpferkursus in den 80er Jahren.
Das stimmt, ja.
Und ich musste sehr lachen.
Ja, ich war mit meinem Freund Alexander im Töpferkurs und wir hatten einen Töpferkursleiter oder Töpferkurslehrer, der immer mit hochrotem Kopf dastand und uns eben das Töpfern beibringen wollte. Und eine der ersten Sachen, die wir töpfern sollten, war ein Kerzenständer. Und da legte eben ganz besonderen Wert darauf, dass da ein Tropfenfang vorhanden sein soll. Und das Wort ist mir, obwohl das jetzt bestimmt 40 Jahre her ist, immer noch so im Gedächtnis. Und auch, dass er es immer wiederholte, Tropfenfang. Ihr müsst einen Tropfenfang machen, dass ich das unbedingt in diese Geschichte einfließen musste.
Vielen Dank, Dirk von Lozo.
Bitte.
Aus dem Dachsbau heißt sein Buch, 192 Seiten, erschienen bei Kiepenheuer und Witsch. Und wir hören Dirk von Lozo jetzt mit seiner Version von Moon River.
Moon River, wider than a mile, I'm crossing you in style someday. Oh, dream maker, you heart. Breaker, wherever you're going, I'm going your way. Two drifters off to see the world, there's such a lot of world to see. We're after the same rainbow's end, waiting round the bend, my huckleberry friend.
Was passiert, wenn einem früher immer ein Stück vom großen Kuchen versprochen wurde und das Geld dann doch nicht fürs ersehnte Wohneigentum reicht? Wenn nur die anderen ihre Schäfchen ins Trockene bringen können. Anke Stelling erzählt in ihrem neuen, für den Preis der Leipziger Buchmesse nominierten Roman eine entwaffnend ehrliche Geschichte aus dem Berliner Baugruppenmilieu. Im Mittelpunkt steht Resi, eine soziale Aufsteigerin, die ihre Herkunft aber doch irgendwie nicht abschütteln kann. Während sich ihre Freunde mit 40 in die robuste Bürgerlichkeit und ins Eigenheim verabschieden, bleibt sie außen vor. Wie Stelling Herkunftswelt und sozialen Hintergrund in ihre wütende Geschichte einbindet, ist in der deutschen Gegenwartsliteratur ziemlich selten und erinnert ein bisschen an Didier Eribons Rückkehr nach Reims. Frank Hertwig hat Schäfchen im Trockenen gelesen.
Mein Name ist Resi. Sven ist mein Mann. Unsere Kinder heißen Bea, Jack, Kieran und Lynn und sind zwischen 14, 11, 8 und 5 Jahre alt. Es war Irrsinn, sie zu kriegen. Es war unsere Entscheidung. Also sind wir selber schuld.
Und Resi ist wütend, sehr wütend. Sie ist aufgebracht. Frank hat ihr sehr förmlich die Kündigung ihrer Wohnung zukommen lassen. Gerade waren sie noch Freunde, Ulf und Carolina, Frank und Vera, Friederike und Ingmar, Ellen und Christina. Mit Ulf war sie selbst einmal zusammen, damals als Jugendliche in Stuttgart. Vera war ihre beste Freundin und Friederike auch schon in der Clique. Viele Namen, aber ein Zerwürfnis. Der äußere Anlass für Resis Zorn? Vor 4 Jahren haben die anderen beschlossen, gemeinsam ein Haus zu bauen, eine Baugruppe zu bilden. Resi fehlten jedoch die Mittel, um mitzumachen. Aber dann schreibt sie einen journalistischen Text über die neue Kommune. Das gilt als Verrat. Das ist die Kriegserklärung. Und weil Resi beim Umzug der anderen die Wohnung von Frank und Vera übernehmen durfte, droht ihr jetzt der Rauschmiss. Jetzt droht Marzahn. Mit diesem Brief beginnt der Roman. Am Ende wird sie die Kündigung ihrem Mann zeigen. Dazwischen liegen unzählige Varianten an Klage, Anklage und Selbstanklage, Demütigung und Selbstbehauptung, Bezichtigung und Kränkung, Aufbegehren und Unterwerfung. Resi schreibt an ihre Tochter Bea, die Älteste, die Klügste, die Einsamste. Es ist eine Bekenntnisschrift einer Mutter, die ihrer Tochter die Welt erklären will und schon zu Beginn zugibt, dass sie scheitern wird.
Hör zu, Bea. Was das Wichtigste ist und das Schlimmste, am schwierigsten zu verstehen und wenn du es trotzdem irgendwie schaffst, zugleich das Wertvollste. Dass es keine Eindeutigkeit gibt.
Das Schlimmste ist das Wertvollste. Paradoxien sind der erzählerische Motor dieses Romans. Sie treiben ihn an in rasenden Kippfiguren. Resi schreibt in einer winzigen Kammer und so klaustrophobisch ist ihre Welt. Hinter der Kündigung, und man darf sagen, auch hinter dem entlarvenden Artikel von Resi, steckt etwas anderes. Es heißt ganz harmlos Schwabenalter. So mit 40 muss man seine Schäfchen im Trockenen haben. Allen ist das gelungen. Wer nicht so reich war, hat einen Reicheren geheiratet. Wer reich war, wird es immer bleiben. Nur Resi hat einen mittellosen Künstler zum Mann. Gerade gehörte man noch zur Gemeinschaft, die Herkunft schien keine Rolle zu spielen. Jetzt ist man außen vor. Gerade teilte man noch die gleichen Werte und Träume, jetzt ist ausgeträumt. Man denkt an die Rente. Resi wird schlagartig klar, es geht immer um Arm und um Reich. In der Jugend schien dieses Wissen zugekleistert von Freundschaften und Liebeleien. Nun ist nichts mehr zu beschönigen. Während Resi soziale Ursachenforschung betreibt, nennen die anderen sie eine üble Egoistin, die ihre Beziehung aufs Schändlichste verraten, ja Vertrauen missbraucht hat. Aus der Klassen wird eine Charakterfrage. Aber man muss es sich eben leisten können, jeden für sein Schicksal verantwortlich zu machen. Das ist Resis brutale Erkenntnis. Doch was hilft sie im Alltag? Resi will ja dazugehören. Sie gerät in eine Art soziales Dilemma. Wenn ich ich sage, dann nennt er mich egoistisch. Wenn ich es nicht tue, verschwinde ich. Unabhängig sein vom Blick der anderen, auch das ist eine Klassenfrage. Und plötzlich wird auch Resis Legitimität als Mutter in Frage gestellt.
Zwei brotlose Künstler mit 4 Kindern. Keine Ahnung, wie wir das schaffen. Aber vor kurzem fiel mir auf, dass »Wie schafft ihr das?« gar keine Frage ist. Auch kein Kompliment, wie ich lange Zeit geglaubt habe. Sondern eine Umschreibung dafür, dass der Fragende denkt, es sei nicht zu schaffen und auch dumm, es überhaupt zu versuchen.
Dabei will Resi doch alles besser machen als ihre Mutter. Und das ist das zweite große Thema dieses Romans für Bea.
Anders als meine Mutter werde ich nicht davon ausgehen, dass sie mit der Zeit schon erfährt, was sie wissen muss. Im Gegenteil, ich stelle mir vor, dass ich sie ausrüste mit Wissen und Geschichten. Dass ich sie nicht naiv und leichten Mutes, sondern beladen mit Erkenntnissen und Interpretationen losschicke. Rüstung und Waffen wiegen nun mal.
Ihre Mutter, das bedeutet Schweigen. 3 Geschichten gibt es aus ihrem Leben, die im Roman immer hin und her gewendet werden, mehr nicht. Geschichten vom Verlust der Träume, vom Anpassen, vom Verschwinden als eigene Person. Resi will darum alles besser machen, statt nichts sagen, alles sagen. Aber Mutterliebe, so kann man Anke Stellings düstere Diagnose zuspitzen, kennt keinen Fortschritt. Sie balanciert unausgeglichen bis zum Schwindel zwischen Fürsorge und Überforderung, beschützen und loslassen. Es ist immer wieder erstaunlich, wie sehr es Anke Stelling gelingt, scheinbar Unpolitisches auf seinen sozialen Hintergrund hin durchsichtig zu machen. Mehr Klassenkampf war schon lange nicht mehr in der Literatur. Und Literatur selbst ist für Anke Stelling darum Notwehr.
Dennoch, Kunst ist die einzige Möglichkeit, den Widerspruch fest und auszuhalten, die Zitate vom Erlebten zu trennen und gleichzeitig so schnell umeinander zu wirbeln, dass das, was ist, erkennbar wird.
Der Roman ist in einer Paradoxie zu Hause. Wir können Falsches erkennen, aber wir können nicht nach dieser Diagnose handeln. Wir bleiben in der Zweideutigkeit gefangen. Eigentlich endet der Roman nicht einmal. Er könnte ewig weitergehen, keine Lösung in Sicht. Leider bemüht sich Anke Stelling zum Schluss hin doch darum, die Handlung weiterzuentwickeln, aber gerade diese Kapitel verplätschern und wirken beliebig. Trotzdem auf weite Strecken ein gelungener Roman, authentisch und schonungslos, roh, grob, dokumentarisch, ungekünstelt, mit großem Ernst erzählt und mit einer Protagonistin, die haltlos um Halt kämpft und irgendwie unendlich einsam ist. Traurige Nachrichten aus dem Hamsterrad namens Mutterschaft.
Schäfchen im Trockenen von Anke Stelling. 300 Seiten erschienen im Verbrecherverlag. Frank Hartwig hat den Roman vorgestellt.
Ich habe Stimmen gehört. Ich habe ins Dunkel gesehen. Es konnte bestehen. Wie nichts auf der Welt. Nur wer die Stimme verstellt, wird endlich frei sein und gehen. Ich hab ins Dunkel gesehen. Ich hab ins Dunkel gesehen. Ich habe Wunden gesehen. Ich habe Stimmen gehört.
Frank Gosen, gebürtiger, leidenschaftlicher Bochumer und leidender VfL-Fan, hat in seinen Romanen schon oft mit großer Beobachtungsgabe und mit viel Witz das Ruhrgebiet und seine Typen beschrieben. In seinem neuen Roman, kein Wunder, verschlägt es seine jungen Ruhrpott-Helden nun ins Berlin des Sommers 1989. Da erleben die drei Freunde zwar kein Wunder, aber doch allerlei Verstrickungen, vor allem in Sachen Liebe. Ein Wenderoman, diesmal aus Westsicht, und ein sehr vergnüglicher, meint Theresa Hübner.
Zwei Freundinnen gleichzeitig, keine gute Idee, das gibt nur Stress. Es sei denn, zwischen den Damen verläuft der antifaschistische Schutzwall. Dann kann das klappen, denn zum Glück kann ja zumindest eine von beiden nicht raus aus der DDR.
Ich mache hier eine systemübergreifende, also letztlich transzendente Erfahrung. Das ist ein Liebesexperiment, das am Ende uns allen nützt. Ich opfere mich auf im Namen der Liebe, Förster. So kann man das auch sehen.
Der da so wortgewandt von seiner Doppelliebelei schwadroniert, ist Fränge, Anfang 20 und gerade aus dem Ruhrpott ins geteilte Berlin gezogen. Dort schwebt er im wahr gewordenen Männertraum, eine Freundin auf jeder Seite der Mauer. Martha im Westen, Rosa im Osten. Sommer 1989. Es gibt zwei Deutschlands und wenn es nach Fränge geht, dann darf das bitteschön auch so bleiben. Wiedervereinigung braucht er so gar nicht.
Weißt du, machte Fränge weiter, viele Dinge im Leben können einem hier und da auch zu anderen Zeiten passieren. Aber das mit Rosa und Martha und mir, das kann nur hier passieren, in dieser geilen, eingemauerten Stadt. Ich mag diese Mauer, ehrlich. Das soll mal alles schön so bleiben, wie es ist. Alles andere wäre nicht zuletzt meiner Liebeslogistik höchst abträglich.
In diesem historischen Vorwendesommer bekommt der polygame Fränge Besuch aus der alten Heimat. Förster und Brocki, seine besten Freunde aus Schulzeiten, sind mit dem Auto aus dem Ruhrpott gekommen. Schon die An- bzw. Einreise gestaltete sich schwierig, denn der sonst eher sachliche Brocki hat seinen Liebeskummer mit Dosenbier bekämpft und findet die umständliche Grenzkontrolle sehr amüsant.
Der Grenzer schob ihre Pässe in eine Kunstledermappe, legte die auf ein Transportband und fragte, »Was ist der Grund für Ihre Einreise in die selbstständige politische Einheit Westberlins?« Brocki schaffte es kaum noch, an sich zu halten. »Wie der redet, ich lach mich kaputt.« »Was ist denn da so lustig?« fragte der Grenzer im Ton eines Lateinlehrers, eines überaus verstimmten Leipziger Lateinlehrers.
Förster, Fränge und Brocki, die drei sind grundverschieden. Fränge gibt sich linksliberal, schon aus Coolness-Gründen. Brocki ist eher aus der vernünftigen, konservativen Ecke. Und Förster, aus dessen Perspektive die Geschichte erzählt wird, ist Beobachter und Chronist mit einem feinen Auge für Details und einem Faible für Sprache und Grammatik.
Genau in diesem Moment kamen sie an der Humboldt-Universität zu Berlin vorbei. Und Förster dachte daran, dass ihm dieses Zu immer gefallen hatte. Das hatte etwas Klassisches, angenehm Altertümliches, so ganz weit weg von der Bezeichnung RUB für Ruhr-Universität Bochum, die baulich in jeder Hinsicht das diametrale Gegenteil einer Hochschule war, die zu Berlin lag und nicht in.
Diese kleinen, eigensinnigen Wortklaubereien ziehen sich konsequent durch den Roman. Es ist Försters Art, die Welt zu begreifen, und es macht Spaß, seinen Gedanken zu folgen. Zusammen mit seinen beiden Freunden blickt er als Westler auf den Osten, jeder durch den eigenen Filter aus Vorurteilen und Annahmen darüber, wie es im real existierenden Sozialismus wirklich zugehen mag. Während Brocky überzeugt ist, dass auf der anderen Seite nur elendig Geknechtete leben, kokettiert Fränge aus Imagegründen mit sozialistischen Ideen und benimmt sich im Osten wie ein Zoobesucher.
Guck mal, hier sind noch Einschusslöcher aus dem Zweiten Weltkrieg in der Fassade, sagte Fränge. Ist doch super. Das hier, Freunde, das ist so richtig Osten, sagte er. Nicht der Vorzeige-Osten da vorne am Alex. Hier gibt's noch den unverfälschten, grauen, dreckigen Osten. Leute, jetzt ist mal gut, sagte Rosa. Das ist mein Zuhause hier.
Kein Wunder ist ein Wenderoman aus westdeutscher Sicht, aber trotzdem kein Buch über den Osten an sich. Da erklärt nicht mal wieder einer dem gemeinen Ossi, wie das alles so war und wie man sich so gefühlt hat und wie das Ganze heute zu deuten wäre. Nein, kein Wunder ist voller Zwischentöne und Abstufungen, wie das Leben selbst, ob nun im Westen oder in der DDR. Gosen erzählt die ganze West-Ost-Sache leichtfüßig und komisch. Sein Roman ist aber nicht nur unterhaltsam. Es geht auch um Milieus und Klischees und das Lebensgefühl der Spät-80er-Generation. Das alles wird nicht platt abgehandelt, sondern durch die Augen von Förster, der sich oft wie Gosens alter Ego liest, feinfühlig analysiert. Und siehe da, Überraschung, im Osten sind sie gar nicht alle so arm und verzweifelt, im Ruhrpott aber auch nicht.
Seid ihr die mit dem Golf? Hielt ihn der Mann auf. Die aus dem Westen? Ja, aus dem Westen, bestätigte Förster. Von wo denn da? Ruhrgebiet. Hab gehört, da ist es auch scheiße. Nein, das würde ich so nicht sagen. Hab gehört, da sieht es aus wie bei uns in Bitterfeld. Ich weiß nicht, wie es bei euch in Bitterfeld aussieht, aber bei uns sieht es ganz okay aus. Und ihr habt Arbeitslosigkeit und Drogen. Das konnte Förster nicht bestreiten. Ja, ist aber beides nicht so schlimm. Wir haben gar keine Arbeitslosigkeit. Super. Wir sitzen zwar manchmal herum, weil keine Rohstoffe reinkommen, aber Arbeit haben wir alle. Klasse, sagte Förster.
Frank Gosen hat ein detailreiches Alltagsporträt über eine spannende Zeit geschrieben, ohne Verklärung und mit viel Liebe und Respekt für seine Charaktere. Die Geschichte ist nicht besonders dramatisch und in gewisser Weise vorhersehbar, denn natürlich geht am Ende die Mauer auf und Frenges doppeltes Liebesleben kommt ins Wanken. Aber auf den großen Knall wartet man vergeblich. Es geschieht eben kein Wunder. Stattdessen knackt und bröckelt es hier und da, und das Neue bahnt sich sanft, aber konsequent seinen Weg.
Weißt du, mit dem Fränge ist es wie mit dem ganzen Westen, sagte Rosa. Man verspricht sich unheimlich was davon, ahnt aber, dass es wahrscheinlich gar nicht so toll ist. Solange man es nicht genau weiß, ist alles in Ordnung. Aber dann, was uns verbunden hat, war diese Mauer. Und die ist bald weg. Klingt jetzt etwas deprimierend. Ach was, Förster, wir finden was Neues, das uns verbindet. Du und ich sowieso.
Kein Wunder von Frank Gosen. 350 Seiten erschienen bei Kiepenheuer und Witsch und vorgestellt von Theresa Hübner.
Es ist für den, der uns begleitet, der unsere Schritte lenkt und leitet, der unser Bruder ist und feind und der uns jeden Tag erscheint, der unsere Stimme in sich hört. Er gehört uns ganz und gar. Feinen Menschen muss man geben, was sie wünschen. Es ist eben eine Pflicht. Nichts ist wichtiger als dies.
Der Schriftsteller Norbert Zehringer, 1967 in Stuttgart geboren, hat eine Sehnsucht. Amerika, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, zumindest wenn es um Raumfahrt, Internettechnologie und Schriftstellerei geht. Auch Zehringers neuer, inzwischen fünfter Roman »Wo wir waren« kreist wieder um Themen, die sonst eher in amerikanischen Romanen verhandelt werden. Mondfahrt und die Apollo-11-Mission zum Beispiel. Am Ende wird der Roman sogar in den Vereinigten Staaten spielen. Er beginnt aber ganz anders, mit den Verstrickungen der deutschen Geschichte und dem Schicksal eines Heimkindes in einem westdeutschen Kaff namens Neuort in den späten 60er Jahren. Wolfgang Schneider über »Wo wir waren«.
Das allererste Wort, das der 18 Monate alte Waisenjunge Hardy spricht, nachdem er lange grimmig geschwiegen hat, lautet Mond. Das hat viel zu bedeuten, auch wenn der Grund dafür eher banal ist. Milde gestimmt vom Cognac hat der Leiter des Kinderheims in der fiktiven Kleinstadt Neuort Hardy das Kinderlied La Lelou vorgesungen. Dass diese Initiationsszene nicht am Anfang steht, sondern in labyrinthisch verschachtelter Zeitfolge in der Mitte des Buches, das ist typisch für einen Roman von Norbert Zähringer. Überhaupt sind viele Motive von »Wo wir waren« aus seinen früheren Werken vertraut. Allen voran die Faszination für Raketen, Raumfahrt und Astronomie, die der Autor mit amerikanischen Vorbildern wie Thomas Pynchon oder Michael Chabon teilt. Auch wenn die Handlungszeit sich über mehr als ein Jahrhundert erstreckt, manche Kapitel vor dem Ersten Weltkrieg spielen, einige gegen Ende des Zweiten, andere im Vietnamkrieg und das Finale schließlich nah an der Gegenwart. Der Schwerpunkt des Romans liegt im Jahr 1969, in den Tagen der ersten Mondlandung. Wo waren wir, als Neil Armstrong seinen Fuß in den Mondstaub setzte? Hardy saß damals, nach einem gescheiterten Fluchtversuch aus dem Kinderheim, im Fass. Das Gebäude war früher ein Kloster und das große Fass diente dem stellvertretenden Heimleiter Martin, einem brutalen, während des Krieges in Wehrmachtsverbrechen verstrickten Mann, nun als Kerker für die widerspenstigen Kinder.
Das große Fass lag auf Stützen. Und dort, wo in früheren Jahrhunderten die Mönche den Wein gezapft hatten, war jetzt eine kleine Tür mit einem noch kleineren Fenster darin. Herr Martin öffnete die Tür, die mit einem schweren Vorhängeschloss gesichert war. Dann musste er ins Fass. Drinnen waren nur eine Holzpritsche und eine Blechkanne mit Wasser und ein Eimer, aus dem es stank. Er hörte, wie die Eisentür ins Schloss fiel. Es wurde stockfinster.
Der autoritäre Terror in den Kinderheimen der 60er Jahre. Das ist ein gewichtiges Thema im neuen Roman von Norbert Zähringer. Aber warum ist Hardy ein Heimkind? Weil er im Gefängnis geboren wurde. Weil seine Mutter eine Giftmörderin ist. Weil sein Vater, ein zeitweise in Deutschland stationierter amerikanischer Kampfpilot, versetzt wurde und bald nach seiner Geburt im Vietnamkrieg gestorben ist. Aber Hardy hat Glück. Er wird adoptiert von einem kinderlosen Ehepaar, dem leicht schrulligen Versicherungsvertreter Dr. Kunze und seiner deutlich jüngeren Frau Jessica, einer Lehrerin. So ist ihm eine vergleichsweise normale Jugend in den 70er Jahren vergönnt, deren popkulturelle Begeisterung für Zukunftsvisionen, Raketen und Weltraumabenteuer er teilt. Viele Kinder haben ja damals davon geträumt, Astronaut zu werden. Dem naturwissenschaftlich begabten Hardy ist es jedoch sehr ernst damit, irgendwann zum Mond oder besser noch zum Mars zu fliegen. Mit den grafisch simplen Spielkonsolen der ersten Generation katapultieren sich Hardy und sein Freund Fritz in neue Umlaufbahnen des galaktischen Spaßes.
Bodenkontrolle an Major Hardy! Sie sind vom Kurs abgekommen. Wenn Sie weiter in diese Richtung fliegen, werden Sie unweigerlich in die Sonne stürzen. Verstanden, Bodenkontrolle. Versuche Ausweichmanöver. Was macht ihr da? Fragte Frau Fritz, die eines Tages schlaftrunken im Türrahmen des Wohnzimmers stand. Wir erobern das Sonnensystem. Oh, sagte Frau Fritz, wie schön.
Hier werden zentrale Motive des Romans angeschlagen. Später in den 90er Jahren, nachdem Hardy mit seiner Adoptivmutter und deren neuem Partner, einem Science-Fiction-Autor und Abenteurer, nach Kalifornien gezogen ist, wird er mit seiner eigenen Videospielfirma viel Geld verdienen. Das Geschäft seines Lebens macht er, als er 1998 seine zweite Firma gerade rechtzeitig für eine Viertelmilliarde verkauft, bevor die Blase der New Economy platzt. Der amerikanische Traum wird wahr für ihn, vom jugendlichen Computer-Nerd zum Dotcom-Multimillionär. Das klingt spektakulär, aber es liest sich in der zweiten Hälfte des Romans eher so, als hätte Zähringer seine Figur nach einem geläufigen Schnittmuster für Helden des Internetzeitalters entworfen. Eine interessante Figur ist dagegen Hardys Mutter Martha Rohn. In ihrer Geschichte hat der Autor den Fall der Giftmörderin Christa Lehmann verarbeitet, die in den 50er Jahren mehrere Menschen mit einem Pflanzenschutzmittel umbrachte. Die der Mutter gewidmeten Passagen gehören zu den stärksten des Romans. Sie flieht als junge Frau im Oktober 1944 vor der Roten Armee aus dem Memelland an der Kurischen Nehrung, dem damals nördlichsten Teil des Deutschen Reiches. Als Kriegsflüchtling trifft sie in Neuort ein, der Stadt ihrer Vorfahren, wo, wie überall im Westen Deutschlands, eine kalte Feindseligkeit gegenüber den Heimatvertriebenen aus dem Osten herrscht. Jahrelang lebt sie in einer provisorischen Nissenhütte. Dann heiratet sie den falschen Mann, einen Rohling, der sie vergewaltigt, bis sie irgendwann nur noch einen Ausweg sieht.
Hinter dem Drogisten im Regal, da stand die Flasche. Und auf der Flasche stand: gegen saugende und fressende Schädlinge, mit so einem Totenkopf drauf. Und ich fragte ihn, ob das auch gegen Kartoffelkäfer hilft. Und da hat er gesagt, das hilft sogar gegen Elefanten, falls ich einen im Garten habe. Und da mussten wir beide lachen.
Wo wir waren, ist im Kern ein historisch und räumlich weit ausgreifender Familienroman. Durch seine thematische Fülle und den raffinierten Aufbau hebt er sich allerdings ab von der oft eher konventionellen Machart dieses Genres. Es ist ein Fabulierkunstwerk voller clever verschachtelter Handlungsstränge und effektvoll inszenierter Cliffhanger mit rasant wechselnden Schauplätzen und kühnen Sprüngen über Epochen. Man verliert als Leser bisweilen den Boden unter den Füßen, liest aber gespannt weiter, in der Erwartung, dass der Erzähler die fehlenden Verbindungsstücke im richtigen Moment hervorzaubert. Zähringers Stil ist geschmeidig. Das allzu grelle, Effektheischende seiner frühen Romane hat er inzwischen hinter sich gelassen. Gern verkuppelt er die Geschichte seiner Figuren mit historischen Schlüsselmomenten. Das wirkt bisweilen allerdings plakativ, auch deshalb, weil die historischen Bezüge und Hintergründe nur selten vertieft werden. Sie bleiben kulissenhaft und bald ist die Handlung schon wieder ganz woanders. Hardy ist am Ende seinem Traum nahe gekommen. Er ist reich genug, um sich einen Platz in einer russischen Rakete zur Raumstation ISS zu kaufen. Nur wird er dabei übers Ohr gehauen. Ein kurzes, aufgesetzt wirkendes Kapitel deutet lediglich an, dass er seine Raketenambitionen dennoch weiter verfolgen wird. Es ist eine etwas kraftlose Schlusspointe. Dafür all der komplexe Erzählaufwand? Überhaupt hat man den Eindruck, dass Zähringer im letzten Viertel nicht mehr recht weiß, was er mit seiner Hauptfigur anfangen soll, nachdem er ihr den Aufstieg zum Dotcom-Multimillionär auf den Leib geschrieben hat. Aber immerhin, man ist über 500 Seiten sehr gut unterhalten worden von diesem Roman, auch wenn die Erinnerungsspur des Erzählten bald nach der Lektüre wieder zerfällt wie der Kondensstreifen hinter einer Rakete.
Wolfgang Schneider über »Wo wir waren« von Norbert Zähringer. 500 Seiten erschienen bei Rowohlt. Außerdem haben wir heute im SWR2 Lesenswert-Magazin vorgestellt »Herkunft« von Sascha Stanisic, Luchterhand, unser Buch der Woche. Aus dem Dachsbau von Dirk von Lozo, Kiepenheuer und Witsch. Schäfchen im Trocknen von Anke Stelling, Verbrecherverlag. Und »Kein Wunder« von Frank Gosen, Kiepenheuer und Witsch. Alle Beiträge können Sie auch im Netz nochmal nachhören und nachlesen unter swr2.de, in der SWR2-App und in der ARD-Mediathek. Kein Ort nirgends, das Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Christa Wolf, gibt es gleich nach SWR2 aktuell ab 18.20 Uhr hier im Programm. Das war das SWR2 Lesenswert Magazin. Die Musik kam heute von Tokotronic und dem Album Pure Vernunft darf niemals siegen. Am Mikrofon war Anja Höfer.
Allein in meiner Sucht, vor den Spießern auf der Flucht. Du denkst an mich, ich denke an